HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Jubel und Häme nach dem Mord an Walter Lübcke. Beleidigungen und Drohungen gegen Menschen, die sich gegen Rechtsradikale engagieren. Im Netz lassen manche ihrem Hass freien Lauf. Und das hat Folgen, sagen Ermittler. Denn dadurch entsteht ein Klima, in dem sich Gewaltbereite in ihrem Hass bestätigt sehen und Verbrechen verüben. Die hessische Landesregierung will dem digitalen Hass jetzt deutlicher als bisher entgegentreten. Deshalb hat die Landesregierung ein Online-Portal gestartet. Das ist aufrufbar unter hessengegenhetze.de. Unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler war dabei, als es online ging.
Geballte Politprominenz und Blitzlichtgewitter im kleinen Einsatzraum des Cyberkompetenzcenter Hessen 3C im Polizeipräsidium Westhessen. Alles sind sie da. Ministerpräsident Volker Bouffier, sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir, Innenminister Peter Beuth, Justizministerin Eva Kühne-Hörmann. Der Andrang der Journalisten ist groß. Gleich wird die Meldestelle hessengegenhetze.de online gehen. Medienwirksam drücken Bouffier und Al-Wazir gleichzeitig auf einen überdimensionalen roten Button auf einem großen Touchscreen.
Seid ihr alle soweit? 3, 2, 1. Jetzt müsste das eigentlich. Ja, das hat auch geklappt.
Auf dem großen Monitor erscheint die Meldeplattform. Zu sehen sind Textfelder, in die man eintragen kann, wo und wann man einen bestimmten Hasskommentar gesehen hat, ein Feld, in das man den Link zum Kommentar hineinkopieren kann und blaue Felder, auf denen steht Datei auswählen und hochladen, um den Hasskommentar zu dokumentieren. Seine Namen und Kontaktdaten kann man angeben, muss man aber nicht. Das Angebot der Landesregierung an die Hessinnen und Hessen soll so einfach und unkompliziert wie möglich sein. Denn, so Ministerpräsident Bouffier,
wir wollen, dass neben den Sicherheitsbehörden auch die Bürger sozusagen die Chance haben, das, was sie im Netz finden, wo sie sagen, das kann doch nicht sein. Also jemand wird ermordet und anschließend wird es bejubelt in bestimmten Foren, dass wir diese Bürgerinnen und Bürger sozusagen dazu gewinnen, das, was sie dort mitbekommen, zu melden.
Der gemeldete Kommentar wird im Cyberkompetenzcenter Hessen 3C dann geprüft. Könnte er strafbar sein oder nicht? Und je nach Bewertung an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Bei strafrechtlich relevanten Inhalten an die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ZIT bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und an das LKA. Bei extremistischen Äußerungen an den Verfassungsschutz. Ist ein Hasskommentar nicht strafbar, wird er auch weitergeleitet, nämlich an die zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit denen die Meldeplattform zusammenarbeitet, darunter HateAid oder Reconquista Internet. Die beraten dann die Opfer der Kommentare, wie sie sich am besten wehren können. Ein breit aufgestelltes Netzwerk also gegen Hass und Hetze im Netz, in das die Landesregierung große Hoffnungen setzt, Justizministerin Eva Kühne-Hörmann.
Dieses Modell gibt es nirgendwo sonst, nur bei uns, und die Kooperation zwischen Innen und Justiz und den NGOs ist etwas, was einmalig ist, und wir versprechen uns davon viele Verfolge, aber vor allen Dingen auch viele Folge für die Opfer, die bisher häufig allein stehen.
Dafür wurde das Cyberkompetenzcenter Hessen 3C bereits um 10 Stellen aufgestockt. Langfristig soll es auf insgesamt 60 Stellen ausgebaut werden.
Die hessische Landesregierung startet ein Internetportal gegen digitalen Hass. Dazu Andrea Löffler. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Doch damit zum Beispiel Umzüge und dadurch Schulwechsel zwischen Bundesländern möglich sind, braucht es eine gewisse Vereinheitlichung. Die Bundesländer sollen prinzipiell an einem Strang ziehen. Dafür soll die Kultusministerkonferenz, die KMK, sorgen. Die hat nun, wie jedes Jahr, eine neue Präsidentin, Stefanie Hübig, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin. Sie folgt auf Hessens Kultusminister Alexander Lorz, der KMK 2019 vorstand. Heidi Redwilers blickt auf diese Zeit zurück.
Wenn Hessens Kultusminister Alexander Lorz den Staffelstab als Präsident der Kultusministerkonferenz an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hübig weitergibt, dann ist er durchaus erleichtert.
Das war mehr oder weniger ein zweiter Fulltime-Job im letzten Jahr. Auf der anderen Seite werde ich natürlich schon noch ein bisschen die Möglichkeiten vermissen, halt über die Grenzen Hessens hinauszuwirken. Dafür gibt dieses Amt schon auch ganz besondere Möglichkeiten.
Ein Fulltime-Job, der es in sich hatte. Da war zum Beispiel der Streit um den sogenannten Nationalen Bildungsrat. Mit Hilfe des Bundes sollten die Länder über den Bildungsrat bessere und einheitlichere Bildungsstandards und Abschlüsse bekommen. Das hatte sich die Große Koalition in Berlin in den Koalitionsvertrag geschrieben. Unter anderem Bayern und Baden-Württemberg fürchteten, dass der Bund die Bildungshoheit der Länder beschneiden könnte und weigerten sich, mitzumachen. Das Aus für den Bildungsrat schon vor seinem Start. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begründete den Ausstieg so.
Zum einen war es von Anfang an eine unglückliche Idee. Bislang ist nichts rausgekommen als Streitigkeiten um Kompetenzen. Wir befürchten auch, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde.
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek reagierte schmallippig.
Ich denke, es ist auch wichtig, dass die Länder sich noch mal darüber im Klaren sind, dass sie im föderalen System auch eine gesamtstaatliche Verantwortung tragen.
Dass der Nationale Bildungsrat nicht kommt, ist für den scheidenden KMK-Präsidenten Lords kein Verlust.
Uns ist allen nicht damit gedient, wenn da sozusagen ein Gremium frei im Raum schwebt, das eigentlich, sagen wir mal, keine operativen Zuständigkeiten hat, keine klar definierten Kompetenzen, aber trotzdem überall mitreden und die Richtung vorgeben soll. Das geht nie gut.
Stattdessen haben sich die Länder auf eine Alternative verständigt.
Jetzt geht es wirklich darum, dass wir sozusagen ein Gremium installieren, was quasi als ständige Einrichtung unsere Arbeit begleitet, in beratender Form, auf wissenschaftlicher Grundlage.
Wie das genau aussehen soll, ist noch unklar. Klar ist aber, der Bund ist nicht automatisch mit dabei und die Länder haben die Hosen an. Als besonders wichtig bezeichnet Hessens Kultusminister Lords, dass die Länder vergangenes Jahr ein ganzes Stück weitergekommen seien hin zu einer Vereinbarung über Grundsätze im Bildungswesen.
Es geht darum, dass wir nach über 50 Jahren anstreben, das erste Mal wieder eine umfassende Vereinbarung über Grundsätze der gemeinsamen Bildungspolitik in Deutschland abzuschließen. Ich bin auch zuversichtlich, dass das gelingt. Da brauchen wir sicherlich jetzt noch dieses Jahr 2020 dafür, aber wir sind im Jahr 2019 in Schritten vorangekommen, die man früher gar nicht für möglich gehalten hätte.
Die häufig geäußerte Kritik, dass die Kultusministerkonferenz nicht handlungsfähig sei, will Hessens Kultusminister Lords nicht stehen lassen.
Also zunächst mal ist das natürlich eine Fehlannahme. Das hat die KMK auch in diesem Jahr wieder unter Beweis gestellt. Ich erinnere nur an den Abschluss des Digitalpaktes, der im Frühjahr war. Ich darf, was das hessische Schwerpunktthema anbetrifft, etwa auf die neuen Leitlinien und Eckpunkte zur Bildungssprache Deutsch verweisen. Der Abituraufgabenpool ist weiter vorangekommen. Das sind ja alles Dinge, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die werden in den Gremien durchgeführt.
Sagt Hessens Kultusminister Alexander Lords, der den Vorsitz der Kultusministerkonferenz turnusgemäß abgegeben hat. Informationen von Heidi Radwilas. Der Winter ist eigentlich die Zeit, in der in Hessens Wäldern das Holz geerntet wird. Denn wenn die Blätter gefallen sind und der Boden hart gefroren ist, dann können die Waldarbeiter mit ihren schweren Maschinen die Baumstämme gefahrlos und umweltschonend aus dem Wald holen. Doch dieses Jahr fällt die Holzernte weitestgehend aus. Denn die Förster müssen Schadensbegrenzung betreiben. Rainer Janke.
Es ist kalt und zugig hoch oben am Waldrand bei Fritzlar. Revierförster Wolfgang Bauer müsste im Moment eigentlich mit seinen Mitarbeitern im Wald Bäume für die Verarbeitung in den großen Holzwerken fällen. Doch die Motorsägen und Harvester haben derzeit andere Aufgaben. Noch immer muss Schadholz aufgearbeitet werden, zum Beispiel Laubholz, das von Pilzen befallen ist.
Wenn Sie hier oben gucken, so in 10, 12 Meter Höhe, da haben Sie so kleine schwarze Punkte. Das sind halt Pilzfruchtkörper, die da rauswachsen. Ganz oben sehen wir so etwa 3 Meter lange rindenlose Stücke, einfach abgestorben, trocken, Pilzbefall. Wenn wir die jetzt umschneiden, zerspringen die, als würden sie schon 3 Jahre hier ohne Rinde stehen.
Solche Bäume müssen jetzt aus dem Wald, denn die Äste der geschwächten Laubbäume könnten jederzeit runterfallen und Spaziergänger gefährden, sagt Bauer.
Wir werden es nicht schaffen, alles sofort zu machen. Möglicherweise werden wir auch mal einen Weg sperren müssen für eine Zeit, bis wir das abgearbeitet haben.
Und weil nicht nur Laubbäume voller Pilze, sondern auch die Nadelbäume voller Borkenkäfer stecken, werden im Forst derzeit vor allem Aufräumarbeiten durchgeführt. Das bestätigt auch Karl-Gerhard Nassauer, der Leiter des Forstamtes in Jesberg.
Das Augenmerk richtet sich jetzt schon auf die Bestände, wo wir vermuten, dass die Borkenkäfer in der Rinde der Bäume überwintern. Dort versuchen wir, die Bäume zu entnehmen und dafür zu sorgen, dass die Borkenkäfer sozusagen den Wald noch vor dem Frühjahr verlassen.
Und weil derzeit auch die Lagerplätze noch vom Sommerrand voll sind, ist der Holzmarkt auch gesättigt. Und so kümmern sich die Förster jetzt auch um das Holz, das am Ende vielleicht gar nicht auf den Markt kommt.
Der Schwerpunkt bezieht sich tatsächlich auf Mengen, die jetzt schadholzbedingt anfallen, wo wir auch gar nicht sicher sein können, dass dieses Holz noch zu 100% verwertet. da ist.
Trotz der aktuellen Probleme, Hessens Förster schauen derzeit auch schon in Richtung Frühjahr. Dann geht es an die Wiederaufforstung der kahlen Flächen. Und das wird mindestens genauso schwierig, wie den Borkenkäfer aus dem Wald zu bekommen, sagt Nassauer.
Wir haben so viele Schadflächen, dass das Pflanzenmaterial gar nicht verfügbar ist, um im Frühjahr überall starten zu können.
Das bestätigt auch Revierförster Bauer. Auch bei ihm wird in den nächsten Monaten vor allem gepflanzt, statt geerntet.
Pflanzen sind knapp, das ist wie immer. Wenn man sich drum kümmern, kann es was werden. Frühzeitig ist gut,
sagt Revierförster Wolfgang Bauer. Er kann diesen Winter in den Wäldern bei Fritzlar kaum Holz ernten. Informationen von Rainer Janke. Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Missbrauch. Kinder und Jugendliche leiden teils massiv unter solchen Gewalttaten. Bei Verdacht darauf kommen sie unter anderem in die Kinderschutzambulanz der Uniklinik Frankfurt. 10 Jahre gibt es die Ambulanz. Jetzt hat sie für ihre Arbeit den Theodor-Stern-Stiftungspreis für Krankenversorgung bekommen. Jutta Nieswand.
Der Weg in die Kinderschutzambulanz führt ins Untergeschoss, wo die Türen auf einmal gelbe Rahmen haben. Hinter einer dieser Türen befindet sich ein Untersuchungsraum. Hier liegen neben großen Handpuppen und bunten Kuscheltieren auch Babypuppen für die Aus- und Weiterbildung angehender Mediziner. Oberarzt Matthias Kieslich hält eine der Puppen hoch, unter deren Schädeldecke ein graues, modelliertes Gehirn zu sehen ist. Als er die Puppe anschaltet, fängt sie gleich an zu schreien.
Das ist so eine Simulationspuppe, dass Kinder versucht werden, durch Schütteln zu beruhigen. Und das ist so oft dann, was vor Gericht auch eingesetzt wird, um dann zu erklären, dass dann Schütteln eben wirklich schwereres Schütteln schon braucht, um wirklich dann entsprechende Verletzungen darzustellen.
Als er die Puppe heftiger schüttelt, leuchten rote Lämpchen unter der durchsichtigen Schädeldecke auf, um das sogenannte Schütteltrauma mit langfristigen Hirnschäden sichtbar zu machen. Eine der vielen möglichen Verletzungen der hier untersuchten Kinder. Sie reichen von Hämatomen über Knochenbrüche bis hin zu Messerstichen. Einmalig in Deutschland arbeiten hier Rechtsmediziner, Psychologen, Sozialarbeiter und Fachärzte zusammen, mit dem Ziel, betroffene Kinder adäquat zu untersuchen und zu behandeln, so Marco Bartels, Oberarzt der Kinderschutzambulanz.
Gehen Sie beispielsweise davon aus, uns wird ein 4-Jähriger vorgestellt, der angeblich im Rahmen eines Geschlagenwerdens eine Augenverletzung hat. Diese Augenverletzung wird dann einmalig von uns als Kinderärzten mit der Psychologin zusammen und mit dem Augenarzt abgeklärt, um zu beurteilen, ja, dies ist zurückzuführen auf eine Kindeswohlgefährdung oder halt eben nicht.
So lässt sich vermeiden, dass ein Kind sozusagen retraumatisiert wird, sagt er. Das Kind wird einmal untersucht und es weiß, dass es danach in Ruhe gelassen wird.
Das andere ist, dass die Räumlichkeiten der Kinderschutzambulanz einen Raum des Schutzes darstellen sollen. Und deshalb sind wir, ich will nicht sagen versteckt, aber man muss uns schon suchen, um uns zu finden.
Seit fast 10 Jahren gibt es nun schon diese Kinderschutzambulanz. In diesem Zeitraum hat die Zahl der behandelten Fälle tendenziell zugenommen, auch weil die Kinderschutzambulanz immer bekannter geworden ist, sagt Oberarzt Matthias Kieslich. Dafür hat sich eine wesentliche Sache verbessert.
Was wir in all den 10 Jahren nicht mehr gesehen haben, das sind diese schweren wiederholten Kindesmisshandlung, die Kinder, die wiederkamen, die mehrfach kamen, das sind Raritäten geworden und Gott sei Dank.
Oberarzt Matthias Kieslich von der Kinderschutzambulanz der Uniklinik Frankfurt. Die hat den Theodor-Stern-Stiftungspreis für Krankenversorgung bekommen, Jutta Nieswand berichtete. Und das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.